zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu viel, der Mental Health Podcast, powered by Valeara. Mein Name ist Lars Tins Feuerborn und heute sind wir in der Folge Ich konnte nicht mehr und das war mein Wendepunkt. Zu Gast ist heute Bodo, er ist Betroffener und ich habe auch wieder die liebe Simone da. Hallo Simone.
Hallo Lars.
Und vor allem, hallo Bodo, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
Ja, wir sprechen heute darüber, wie es bei dir gelaufen ist, Bodo, wie man jahrelang funktioniert hat im Job, im Leben und wie man sich dann irgendwann selbst nicht mehr so gespürt hat. Und ja, wir sprechen heute einfach mal über den Wendepunkt in deinem Leben, was denn da eigentlich passiert ist. Du bist 53 Jahre alt.
Das ist richtig, ja.
Du bist ursprünglich, hast du als Metzger gearbeitet?
Ja, 20 Jahre.
Und bist dann aber in die Pflege rübergegangen und im Jahr 2024 musstest du deine persönliche Reißleine ziehen.
Richtig, das war für mich ein Tag, ein Punkt, wo ich dann, wie du schon sagtest, an dieser sogenannten Reißleine ziehen.
Mhm. Gehen wir doch mal rein in deine Geschichte, also vor allen Dingen in den beruflichen Werdegang bis hin zu deinem zu viel. Wie kam es denn eigentlich damals zu dem Wechsel von der Metzgerei in die Pflege?
Ich habe damals 18 Jahre in ein und derselben Firma gearbeitet, die dann verkauft wurde an zwei stille Teilhaber. Und dann ging es mit der Firma bergab.
Mhm.
Ne, und bin früh genug vom sinkenden Boot gegangen, sagen wir mal so. Habe dann, wie gesagt, nach den 18 Jahren bei der Firma in Bottrop gewechselt und habe dann bei einem Edeka-Geschäft in Essen am Baldeneysee 2 Jahre an der Fleischtheke gearbeitet. Und das waren früher immer nur so Jahresverträge, die man dort bekommen hat, wo man auch unsicher ist, was ist jetzt wieder ein Jahr. Und dann habe ich dort aufgehört und bin über meine Frau in die Altenpflege gelangt, habe dann ein Praktikum gemacht über 12 Wochen, dann einen Arbeitsvertrag bekommen, wo ich dann als Pflegehelfer ein Jahr bei der Stadt Oberhausen gearbeitet habe.
Ja.
Und bin dann zum ASB gewechselt, wo ich mehrere Jahre als Pflegehelfer gearbeitet habe. Ja, und was macht man? Man hört auf seine Frau und die hat mir dann halt nochmal geraten, 3 Jahre die Schulbank zu drücken und das Examen zu machen, was ich dann vor etwas über 12 Jahren sozusagen in der Tasche hatte und bin dann oder nach dem bestandenen Examen in Duisburg bei den evangelischen Kliniken Niederrhein angefangen.
Okay, das heißt, du hast die letzten 12 Jahre in der Pflege gearbeitet, letztendlich wahrscheinlich bis letztes Jahr?
Bis letztes Jahr September, ja.
Genau. Was hat dich denn letztendlich in diesem Job mehr erfüllt als jetzt zum Beispiel in deinem alten Job?
Der Beruf Altenpfleger, das hat mir direkt von Anfang an im Praktikum sehr viel Spaß gemacht. Wenn man zum Beispiel von einem 80- oder 90-jährigen älteren Herrn oder einer älteren Dame ein Lächeln zurückgeschenkt bekommt, das tut einem so gut und das hat mich all die Jahre immer begleitet und dafür habe ich den Beruf auch eigentlich damals gelernt, um in der Altenpflege für ältere Damen und Herren da zu sein. Ich meine, man kennt es wird immer mehr in der Altenpflege.
Definitiv.
Das ist auch bei mir so der Fall gewesen. Man muss sich jetzt nicht das vorstellen, man geht morgens hin und hilft den Menschen, den Bewohnern bei der Grundpflege und dann setzt man sich mit denen zusammen und malt Bilder. So ist es leider nicht. Oder es ist immer mehr an Arbeiten geworden, Dokumentation. Es wird immer mehr von den Pflegekräften abverlangt, sodass die Pflege der eigentliche Bewohner sehr, sehr in den Hintergrund gerät.
Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Also ich habe auch lange Zeit in der Pflege gearbeitet als Pflegehelfer. Habe da mit Sicherheit auch Kompetenzen zugesprochen bekommen, die ich hätte nicht haben dürfen, weil das einfach dieses ganze System bei uns in der Pflege, in der Altenpflege in Deutschland oder auch allgemein Pflegeberufe, das ist ja alles so überlastet und die Leute sind so dermaßen am Limit, aber dieser romantische Gedanke von, ich pflege jetzt alte Menschen und habe die Zeit überhaupt, ist halt gar nicht gegeben, sondern du hast pro Person gefühlt deine 5 Minuten, wo du halt zusehen musst, dass du die Person gewaschen bekommst, angezogen bekommst und musst weiter zur nächsten. Das macht natürlich den Job dann wiederum auch zu einer Herausforderung, ne? Was würdest du sagen, war bei dir in der Vergangenheit denn dann der Punkt, wo es so langsam trotz des Jobs zu kippen begann?
Die Aufgaben, es wurden ja immer mehr Aufgaben für uns, ja, ich sag mal, zum Alltag. Dokumentation, man hat seine Bezugspflegen gehabt und musste die ständig oder regelmäßig evaluieren. Und dann denkt an eure Fortbildung, die ihr noch online machen müsst und was ist hiermit, was ist damit. Und ich habe dann zusätzlich noch einen Posten bekommen, und zwar den Medizinproduktenbeauftragten fürs ganze Haus. Das heißt, wenn neue Mitarbeiter kamen, sie einzuweisen an Aufstehhilfen, an Bettwagen oder Sitzwagen, Sauerstoffgerät und dass der Ambubeutel, alles was im ganzen Haus für 3 Wohnbereiche, aber da kam man selten zu. Und vor allen Dingen, es wurde nachher so viel, dass ich täglich mindestens eine Stunde eher auf der Arbeit war, um mich auf meinen Dienst vorbereiten zu können.
Was würdest du sagen, waren so die herausforderndsten Belastungen bei dir so im Berufsalltag?
Das ist,
weil ich sag mal, also wir sprechen ja in der Pflege oftmals von zu viel Verantwortung, dann teilweise eine Person ist für 20 Leute zuständig, Überstunden, ja, und natürlich auch eine Fehlerquote, die dann entstehen kann, ne? Was waren so deine Belastungen da?
Meine Belastung war es gewesen, dass ich immer zu allem Ja gesagt habe, ich schaffe das schon, immer mehr Aufgaben bekommen habe. Manchmal wusste ich nicht mehr, was vorne und hinten ist. Und durch so einen Stress entstehen im Alltag, im Berufsleben Fehler. Es sind mir Fehler unterlaufen beim Tablettenstellen. Da wurden falsche Tabletten bzw. das richtige Präparat geliefert. Aber die Milligramm hat nicht gestimmt. Und wenn man so unter Stress steht, schaut man wirklich nicht auf die Umverpackung oder auf den Blister. Sind es jetzt 50 Milligramm oder sind es 100 Milligramm? Und dadurch ist mir ein Fehler passiert. Das ist anderen Kolleginnen und Kollegen auch schon passiert. Nur bei mir ist es ein zweites Mal gewesen. Und auch Kolleginnen und Kollegen, die hatten das. Aber ich habe leider eine Abmahnung dafür bekommen. Und das hat mir so die Beine weggezogen. Und unter diesem Stress weiterhin zu funktionieren, und vielleicht habe ich mir auch den Stress selbst gemacht, und ich kann mich an einen bestimmten Tag erinnern, da stand ich im Dienstzimmer, ich hatte das Diensttelefon, war mit 2 Pflegehelfern im Dienst und trotzdem klopfte es an der Tür, trotzdem kamen Angehörige rein und da kann man sich nicht hundertprozentig konzentrieren, und dabei ist mir der besagte Fehler mit den Tablettenstellen unterlaufen, und die Woche darauf habe ich dann eine Abmahnung bekommen und musste an diesem Tag wieder Tabletten stellen, und könntest mir glauben, ich habe in einer Pfütze, in einer richtigen Pfütze aus Schweiß gestanden, die an meinem Körper heruntergetropft ist vor Stress. Ich habe einen Blutdruck von 210 zu 130 gehabt und mir ging es so dreckig, und ich weiß nicht, wie ich den Dienst und auch die Woche, die restlichen Tage, den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag überstanden habe. Das kann ich einfach nicht sagen.
Es ist einfach wie gelöscht.
Ja.
Weil du einfach in so einem Tunnel warst.
Ich habe gemerkt, ich bin an einen Punkt angekommen, wo mein Körper, ich kam mir wirklich vor, wie ein Schwein, was zur Schlachtbank getrieben wird. So habe ich mich gefühlt. Und mir ging es da so dreckig an dem Tag. Und man hat mir, wie gesagt, eine Stunde vorher noch eine Abmahnung auf den Tisch geknallt. Und ich habe die Woche irgendwie rumgekriegt. Nur mein Körper, ich habe gemerkt, das war wirklich nicht 5, es war 1:58, dass ich am Freitagabend zu meiner Frau sagte, ich kann nicht mehr. Und das war der Punkt, wo ich dann diese sogenannte Notbremse gezogen habe und habe mir Hilfe geholt. Aber die hätte ich mir schon viel, viel eher holen sollen.
Das ist natürlich oft die Erkenntnis, die man dann im Nachhinein für sich findet. Vor allen Dingen, wenn man vorher auch nicht unbedingt die Berührungspunkte hatte oder auch selbst noch nicht diese Herausforderung mit sich selber natürlich auch hatte. Da sage ich immer, ich hatte das Glück, irgendwie viele Beispiele in meinem Umfeld zu haben, um schon viel über diese Erkrankung auch zu wissen oder auch über Erschöpfung zu wissen, dass man das natürlich auch schneller sieht. Aber das hat halt nicht jeder. Und alleine schon, aber dass du in doch einem relativ kurzen Zeitrahmen gemerkt hast, ja auch, okay, es geht nicht mehr und ich brauche jetzt Hilfe, weil das ist ja schon, also wenn ich das jetzt so vom Hören sage, so wie du es erzählst, ist es ja jetzt nicht so, dass du erst über Jahre durchgelitten hast, bis du dir die Hilfe gesucht hast, sondern du hast gemerkt, in diesem Moment hier crasht gerade irgendwas zusammen und ich brauche jetzt die Hilfe. Was glaubst du denn, warum war es vorher so schwer für dich auch diese Grenzen auch im Job zu setzen, einfach mal zu sagen, ey Leute, hier geht's nicht weiter. Ich würde jetzt behaupten, okay, es ist der Pflegeberuf und du kannst es dir gar nicht erlauben, einfach Grenzen zu setzen.
Für mich ist es ja so, es war jetzt nicht plötzlich. Ich meine, ich bin vorher schon sehr, sehr lange mit Magenschmerzen zur Arbeit gegangen. Ich habe schlaflose Nächte gehabt über einen sehr, sehr längeren Zeitraum, dass ich sag mal, Samstag mir schon Gedanken gemacht habe, Wie überstehst du den Montag, wenn du da wieder funktionieren musst? Und das hat mich innerlich eigentlich schon kaputt gemacht, aber ich hab's nicht so zeigen wollen. Ich hab's irgendwie, ich schaff das schon und das klappt schon und mein Gott, nee, ist ja nur eine 10-Tage-Woche oder eine 12-Tage-Woche. Aber ganz tief in mir gingen schon kleine Glöckchen an, die ich aber nicht wahrgenommen habe.
Ja, Simone, was glaubst du denn, warum gerade auch so helfende Berufe oft zu dieser enormen Erschöpfung führen? Ich kenne jetzt super viele, die aus diesen Jobs auch kommen und die dann, ja, wo dann einfach auch irgendwann dieser Zusammenbruch dann auch mal kommt. Was denkst du, was gerade helfende Berufe da für eine Herausforderung haben?
Naja, die Menschen, die in helfenden Berufen oder sozialen Berufen arbeiten, machen das in der Regel aus einer hohen intrinsischen Motivation heraus. Die wenigsten von denen sagen, ich gehe in diesen Job, weil ich wahnsinnig viel Geld verdienen will, sondern die allermeisten fühlen sich im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich sagen, berufen, anderen Menschen zu helfen. Das heißt, die gehen mit sehr wenig Strategie, aber dafür mit sehr viel Herz in diesen Job und mit sehr viel Durchlässigkeit und mit sehr viel Bereitschaft, sich auch ein Stück weit aufzuopfern oder sich selbst zu schenken. Nehmen wir mal einen weniger dramatischen Begriff erstmal. Sich selbst zu schenken, und da dann immer wieder die Balance zu finden zwischen ich verschenke mich und zwar sehr bewusst und ich sorge aber auch für mich, damit ich weiter schenken kann. Das ist gerade, wenn dann der Stress immer zunimmt, natürlich immens schwer. Ja,
ja, ich glaube, da müssen wir auch nochmal gesondert drüber sprechen, wir beiden mal, wie das so ist, weil ich bin da ja auch großer Profi drin, mich lieber um die anderen dann auch zu kümmern und mich selber dann auch nochmal so ein bisschen zu vernachlässigen. Bodo, du bist auch der Typ, du machst das einfach auch aus Herzensliebe, sag ich mal, oder mit Herz deinen Job, ja? Gerade den Pflegejob ist bei dir viel Herz dabei und dann bist du auch eher, glaube ich, so ein Typ, wenn man das raushört, der sich dann auch mal eben nach hinten stellt und sagt, jetzt wird einfach durchgezogen, ne?
Also ich hatte ein Problem, das ist dieses Nein sagen konnte ich nicht. Ich habe dann immer gesagt, ich mache das schon oder auch so. Ich sag mal, wenn irgendwelche Feierlichkeiten waren, zum Beispiel eine Weihnachtsfeier, wie kommen wir da hin? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne da jemanden und dann, ja, du machst das schon. Und dann, zack, war die Planwagenfahrt organisiert, wo es dann zum Weihnachtsmarkt mit einer Planwagenfahrt kam. Ne, oder ich habe, wie ganz am Anfang, wie ich dort angefangen habe, hatte ich gehört, eine Kollegin, da hat jemand privat abgesagt, eine Küche aufzubauen und ich war so dumm gewesen, habe mich direkt angeboten, weil man wollte ja auch auf der Arbeit auch hilfsbereit sein, wenn jetzt sowas war, hier hat jemand die Küche nicht aufgebaut und ich auch so privat, ich weiß nicht, wie viel Umzüge und Küchen ich auf- und abgebaut habe und immer hilfsbereit, auch in der Nachbarschaft.
Aber selbst für dich selber nichts eingefordert im Gegenzug wahrscheinlich.
Ja, so ist das. Und auch mit den Diensten. Die Kolleginnen kamen auf mich zu, kannst du das Wochenende für mich einspringen oder na, ist wieder jemand krank geworden, könntest du dann, du hast ja Mittwoch, Donnerstag frei, dann gucken wir mal, dass du dann irgendwann mal nächste oder übernächste Woche da früh frei bekommst. Was leider nicht passiert ist, es wurden halt nur mehr Überstunden.
Ja.
Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da hatte ich Monate vorher mit meiner Frau Urlaub gebucht, wo wir uns sehr darauf gefreut haben. Ich habe mich leider in meinem rein Wochenende vertan. Und wie der Dienstplan dann kam für den Monat, habe ich gesehen, dass es doch mein Arbeitswochenende ist. Und dann habe ich ganz nett gefragt, ob ich nicht eventuell noch 2 Tage Urlaub haben könnte, weil ich genügend Überstunden hatte, auch Urlaubstage. Und da hieß es nur, nein, es geht nicht, musst du gucken. Ja, und dann, vielleicht kann jemand mit mir tauschen. Dann hatte ich eine Kollegin gefragt. Monate vorher hatte ich auch einen Dienst mal von ihr übernommen. Und dann hatte ich sie gefragt und bevor ich überhaupt aussprechen konnte, nee, geht nicht.
Ja, und das
und dann bin ich dann 2 Tage später mit meiner Frau und mit meiner Tochter den Urlaub angetreten, 2 Tage später.
Simone, kommen wir da auch nochmal drauf zurück. Wie schwer ist es denn eigentlich, sich selbst ernst zu nehmen, wenn man andere immer nur an erste Stelle setzt? Was ist deine Meinung dazu?
Naja, also ich glaube, zunächst mal fällt es uns wahrscheinlich, oder jedem von uns fällt es erstmal schwer, oder wahrscheinlich ist es für fast jeden von uns ein Lernschritt zu sagen, ich setze mich an erster Stelle, ohne gleich das Gefühl zu haben, ich bin Narzisst, ein Egoist oder einfach ein Arschloch. Und ja, ich glaube, das müssen wir lernen, weil wir immer zu schnell denken, wir sind dann egoistisch. Andersrum wird ja eigentlich ein Schuh draus. Die berühmte Atemmaske im Flugzeug, da sagt jede Stewardess immer, erst die Erwachsenen, dann die Kinder. Warum? Weil ich kann mich nur dann um Kinder kümmern, wenn ich in meiner Kraft bin.
Ja, vor allen Dingen auch immer erst man selber anstatt dem Nebenmann die Maske bei der Maske helfen.
Und nur weil ich das bei mir selber zuerst mache, heißt das ja nicht, dass ich asozial bin oder mich um andere nicht kümmere. Aber ich kann mich nicht um andere kümmern, wenn ich selber nicht in meiner Kraft bin. Ganz einfach. Naja, so einfach ist es halt in der Umsetzung dann eben nicht. Und ja, ich glaube, da dürfen wir alle noch lernen. Und mir hilft dabei immer ein schöner Satz, oder ich sage ihn auch gerne in Coachings: Wie ernst willst du dich nehmen? Oder anders gefragt, nimmst du dich ernst?
Ja.
Die Frage durchaus ernst, und wer die ernsthaft beantwortet, der zieht wahrscheinlich eher mal ein Stoppschild, weil wenn ich mich ernst nehme, dann höre ich eben auf das kleine Glöckchen, so wie du es gesagt hast. Du hast jetzt gesagt, du hast das Glöckchen nicht wahrgenommen, aber wenn du es nicht wahrgenommen hättest, hättest du es nicht wahrgenommen, also könntest du nicht drüber reden. So, also es war schon was da, nur man schiebt die Wahrnehmung dann auch gerne weg.
Vielleicht habe ich nicht genau hingehört oder hingeschaut, und das deswegen übersehen.
Und da könnte man schon sagen, hast du dich ernst genommen an der Stelle? Und ich würde jetzt aus der Ferne sagen, nein. Und das machen halt viele dann an solchen Stellen einfach nicht.
Bei dir kam ja dann aber zum Glück der Punkt, wo du einfach gemerkt hast, okay, es geht jetzt irgendwie nicht. Und du bist dann zu deiner Frau gegangen, hast dich ihr geöffnet. Wie war das? Also, und vor allen Dingen, wie hat deine Frau reagiert? Wie hat dein Umfeld letztendlich reagiert? War es schwer, zu deiner Frau zu gehen und zu sagen, ich kann nicht mehr? Oder war das für dich einfach, habt ihr so eine gute Beziehung, dass du einfach weißt, okay, ich gehe dahin, ich kann mich öffnen?
Es war Freitagabend gewesen, wo ich dann zu meiner Frau gesagt habe, ich gehe Montag nicht zur Arbeit. Ich gehe zum Hausarzt und werde dann einen Weg gehen, indem ich mir jetzt Hilfe hole, weil ich bin an einen Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr konnte. Das hat man mir vorher auch schon angemerkt. Ich war ja unzufrieden gewesen mit dem, wenn ich jetzt zur Arbeit muss, was mich dann wieder erwartet. Und das hat meine Frau ja all die Zeit auch mitbekommen. Und wie ich dann an diesem besagten Freitag zu meiner Frau gesagt habe, ich hole mir Hilfe, ich kann nicht mehr. Und daraufhin, bis zum heutigen Tag, steht meine Frau an meiner Seite. Sie ist für mich da, egal wann. Und dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Und ich weiß nicht, man hat früher in der Ausbildung zu mir gesagt, den Beruf, den macht ihr vielleicht 5, 6 Jahre und dann macht ihr was anderes. Dann werdet ihr vielleicht irgendwo in einem Sanitätshaus anfangen. Ihr werdet vielleicht Wundexperte oder Wundmanager oder geht zum medizinischen Dienst der Krankenkasse und arbeitet dort. Und da habe ich mir gesagt, warum habe ich diesen Beruf eigentlich gelernt, wenn das nur 5 oder 6 Jahre anhält? Und dass ich das jetzt 12 Jahre mitgemacht habe, viele sagen, also ich kenne Freunde, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, heute arbeitet einer bei der Versicherung, der macht Beratungsgespräche für Pflegende und arbeitet für eine Versicherung, ist auch nicht mehr in der Altenpflege tätig. Und meine Frau macht das jetzt 25 Jahre. Mhm. 25 Jahre. Und wie ich dann zu diesem Hausarzt gegangen bin und gesagt habe, ich brauche Hilfe, hätte ich mir niemals denken können, dass ich mal Hilfe benötige.
Mhm. Wie hat der Hausarzt reagiert?
Dem ist dann auch schnell aufgefallen, dass er mich weiter überweisen muss zu einem Psychiater. und habe einen sehr, sehr, sehr netten Psychiater gefunden, dem das dann auch aufgefallen ist, dass ich dann, wie gesagt, an Depressionen.
Hast du auch schnell einen Termin bekommen?
Ich habe eigentlich recht flott einen Termin bekommen, aber das Weitere, wie zum Beispiel jetzt eine Tagesklinik, ich hatte auch eine andere Tagesklinik in Bottrop-Kichellen angefragt und hatte danach auch lange, lange nichts gehört. Und bei Valeara hatte ich mich auch beworben, nachgefragt, und wo ich dann eigentlich recht schnell eine Antwort bekommen habe, dass es am 1.4. losgeht. Und ich habe erst gedacht, das ist ein April-Scherz, ne? Mhm.
Weil das Ganze war ja letztes Jahr im September bei dir ist es losgegangen, ne? Also dass du da...
Die Notbremse,
da
war, ja.
Genau, die Notbremse. Seit der Zeit warst du dann wahrscheinlich auch krankgeschrieben?
Ich bin bis zum heutigen Tage krankgeschrieben. Mhm. Und ich habe über der Krankenkasse, bei der ich versichert bin, psychologische Hilfe per Telefon bekommen. Mhm. Da hatte ich dann einmal in der Woche ein Telefonat mit einer Dame in... Das war Hamburg gewesen.
Ja.
Und das ging 1-2 Wochen, war es okay gewesen. Aber dann war die Dame krank, der Termin wurde wieder verschoben und das ist öfter vorgekommen. Und dann beim nächsten Telefonat, was dann irgendwann mal wieder stattgefunden hat, wurde alles wieder von vorne aufgerollt. Und da kam ich mir irgendwie nicht verstanden vor.
Mhm. Wenn du jetzt an deine Zeit gerade bei Valeara dann auch nochmal denkst, die Tagesklinik, das war natürlich dann... Das war ja dann der nächste größere Schritt dann letztendlich auch. Du bist dann in die Tagesklinik gegangen. Was hat dir dort geholfen und gab es auch Herausforderungen für dich, vor denen du da standest?
Wie ich dann am 1.4., am ersten Tag dort angekommen bin, ja, man wurde ja, ich sag mal, man hat einen Stundenplan für die Woche bekommen, in dem viele Angebote, Gruppentherapien, auch Einzelgespräche, Gespräche mit Psychologen und man hat auch Bezugspflegen dort, die sehr, sehr nett sind, all durch die Reihe, jeder, und zum Beispiel auch Ergotherapie. Man hat die Möglichkeit, dort zur Ruhe zu kommen, indem man zum Beispiel töpfert. Man hat die Möglichkeit, dort mit Ton zu arbeiten, wo man dann zur Ruhe kommt. Man hat die Möglichkeit, sich beim Malen zu finden. Bei einer Gruppe von einem sehr, sehr netten Mitarbeiter wurde es angesprochen, ein Positiv-Tagebuch zu führen.
Mhm. Dass man einfach auch die schönen Erfahrungen des Tages einfach nur mal die rausfiltert und können die noch so klein sein.
Genau so ist es. Und ich bin nach der Tagesklinik sofort nach Hause, habe mir sofort von meiner Tochter ein großes Buch geben lassen, habe es vorne schön beschriftet, bemalt. Und habe dann angefangen, mein Positiv-Tagebuch zu führen, was ich bis jetzt immer noch führe. Mhm. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten ich war mit der Frau zusammen einkaufen gewesen oder wir sind schwimmen gewesen. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Und bis zum heutigen Tage nutze ich dieses Buch.
Simone, jetzt ihr betreibt diese Kliniken auch und wie muss man sich so eine Tagesklinik eigentlich vorstellen? Was sind so die Ziele? Warum Tagesklinik? Warum nicht stationär? Und was ist so das Angebot in so einer Tagesklinik? Jetzt haben wir schon ein bisschen was vom Bodo auch gehört.
Na, grundsätzlich setzen wir bei Valeara unseren Schwerpunkt auf ambulante Behandlung, einfach weil wir der Meinung sind, dass das Schönste für Patienten ist. Die sind tagsüber in Therapie und das, was sie tagsüber lernen, können sie dann gleich ab, keine Ahnung, 16, 17 Uhr zu Hause anwenden beziehungsweise im häuslichen Umfeld sacken lassen. Das ist auch das, was uns Patientinnen und Patienten berichten, dass ihnen das besonders gut gefällt, weil sie eben eingebettet sind in das gewohnte Umfeld und gleichzeitig aber auch für eine auch bedeutsame Zeitspanne am Tag rausgenommen und damit Gleichgesinnten und mit einer sehr engmaschigen Betreuung befasst sind. So. Mhm. Und das Team, das sich um die Patientinnen und Patienten kümmert, ist multiprofessionell. Also wir haben da Psychologen, Psychiater, wir haben Pflege, Spezialtherapeuten und das sind die Menschen, mit denen man dann seine Tage verbringt, in der Gruppe oder eben im Einzelgespräch. Und vielleicht das noch abschließend, weil ich mag unseren Podcast gar nicht so sehr als Werbebotschaft oder als Werbeträger benutzen. Mir geht es vielmehr um die Geschichten der Menschen, aber vielleicht das noch abschließend. Wir betreiben sehr viele Tageskliniken, haben jetzt aber vor kurzem da bist du ja auch Schirmherr, dankenswerterweise, eine neue Tagesklinik eröffnet. Und das ist ein Novum, also nicht wirklich ein Novum, es gibt es aber nur ganz, ganz, ganz wenig in Deutschland. Die sogenannte Transitionsklinik, wo eben dann Menschen auch zwischen 19 und 30 aufgefangen werden. Also die gleichen Strukturen, nur eben für junge Menschen, weil Menschen zwischen 19 und 30, nichts gegen dich, Bodo, aber... Die haben dann vielleicht auch nicht so Lust, immer mit 50-, 60-Jährigen, vielleicht auch 40-Jährigen zusammen zu sein. Die haben einfach ein anderes Lebensumfeld. Andersrum, du ja auch. Also man steht einfach an einer anderen Stelle im Leben. Und deswegen ist es für die jungen Menschen gut, unter sich zu sein.
Das kann ich ja auch nur bestätigen. Also ich war jetzt bei der Eröffnung dabei. Ich habe mir das auch vor Ort angeschaut. Ich finde halt dieses Konzept so schön. Sowas hätte ich mir halt damals auch gewünscht. Weil als ich in die Klinik gekommen bin, ich war halt nur unter älteren Leuten. Ne? Also jetzt muss man dazu sagen, ich war 22 zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Klinik war und ich war halt nur unter älteren Leuten. Also da waren vielleicht zwei, drei, die, aber selbst die waren auch schon über 30. Ne? Also es gab halt keinen wirklich in meinem Alter und das ist dann schon, jetzt ist mein Vorteil, ich konnte schon immer besser mit älteren Leuten und das war dann auch okay, aber es wäre auch schön gewesen, mit Gleichaltrigen da zusammenzukommen und deswegen finde ich dieses Projekt auch so toll und deswegen habe ich natürlich auch sofort damals ja gesagt, als ihr mich gefragt habt, ob ich da die Schirmherrschaft übernehmen möchte und ich bin da auch sehr gespannt und ich habe mir auch vorgenommen, ich will jetzt unbedingt mal auch vorbeischauen, wenn der aktive Betrieb läuft und jetzt nicht nur bei dieser Eröffnungsfeier, sondern ich möchte einfach mal schauen, wie die Arbeit dort vor Ort läuft und ja, einfach auch mal so reinhören.
Und insgesamt, ich bin ja keine Ärztin, aber unsere Standortmanagerin in Bottrop, die die Tagesklinik in Bottrop damals mit aufgebaut hat, die sagt, es gehört für uns eigentlich dazu, dass wir unsere Patientinnen und Patienten vom ersten Tag an schon wieder entwöhnen, weil wir einfach merken, die fühlen sich so wohl hier und die sind so gut aufgefangen. Aber gleichzeitig ist das Ziel ja, dass sie ohne uns laufen können. Und
deswegen muss man da direkt rein. Ja, Bodo, du hast gute Erfahrungen damit gemacht. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Part. Du hast natürlich dann, bist du in die Arbeit mit dir selber gegangen und in dieser Arbeit mit dir selber musstest du natürlich dann auch nochmal über wesentlich schwierige Jahre rangehen, also in schwierige Jahre deiner Vergangenheit rangehen. Du hast mir in unserem Vorgespräch von deinen Verlusten erzählt und es ist bei dir wirklich auch eine Menge passiert. Inwiefern würdest du sagen, hat deine, also wenn du magst, darfst du auch gerne erzählen, was bei dir in der Vergangenheit passiert ist, aber was denkst du auch, was diese Vergangenheit, wie viel Einfluss hat die auf den Punkt, als du nicht mehr konntest? Meinst du, es hat da auch reingespielt?
Ja, wie fange ich da am besten an? Ich bin 53 Jahre und meine Mutter hat 1972 7 Kinder alleine großgezogen. Es war damals ein Ding der Möglichkeit, dass die Ehefrau sich vom Ehemann trennen wollte. Mein Vater, der Anfang 1972 sich das Leben genommen hat, er hat Suizid durchgeführt. Ja, meine Mutter hatte keine gute Ehe. Er hat meine Mutter geschlagen, meine Geschwister geschlagen. Und ich war ja noch ein Baby gewesen und hat das eigentlich alles gar nicht so mitbekommen und bin dann, ja, ich sag mal, in einer kinderreichen großen Familie groß geworden. Wir hatten ein Eigenheim und aus jedem von uns ist was geworden. Meine Mutter, die hat uns sehr gut erzogen und ich hatte viele Geschwister und habe dann im Jahr 1989 meinen Bruder, den Ältesten, meinen Bruder Rigo, verloren durch einen Autounfall. Mhm. Er war von jetzt auf gleich weg. Da konnte man sich nicht verabschieden. Er war tot. Und er hat auch eine Frau und 4 Kinder hinterlassen. Aber trotzdem hat unsere Familie immer wie ein Rudel Wölfe zusammengehalten. Wir waren eine sehr, sehr große Familie. Bis dann 2006 nach unserer Hochzeit mit meiner Frau, mein Bruder Walter, verstorben ist an Krebs. Und an der Hochzeit hat mein anderer Bruder, Uwe, schon die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen. Mhm. Und den habe ich dann 2008 verloren. Und das ist nicht das Ende gewesen. Es ging weiter mit Tanten, Onkels. Es fing 21 an, da habe ich eine Tante und einen sehr lieben Onkel verloren. Das Jahr 22 im Januar habe ich meine Mutter verloren. Mhm. Habe meine Mutter mit meinem Bruder zu Grabe gebracht. Mhm. Und er hat die Urne in die Stele gestellt. Ich habe den Kranz getragen. Und im März das Gleiche mit meinem Schwiegervater. Da ist mein Schwiegervater verstorben, was auch eine sehr harte Zeit für meine Frau war. Und das ist direkt weitergegangen im Oktober, wo mein Bruder binnen von 4 Wochen durch eine normale Erkältung dann auch verstorben ist. Das war mein 4. Bruder, den ich, wie gesagt, im Januar mit der Urne und dem Kranz zum Grab meiner Mutter begleitet habe. Wir sind an den anderen Gräbern vorher stehen geblieben und haben gesagt, wir bringen jetzt die Mutter. Und wie gesagt, im Oktober bin ich an den anderen Gräbern meiner Brüder vorbeigelaufen und habe gesagt, ich bringe jetzt den Günther, meinen letzten Bruder, also vorletzten Bruder. Und es war eine sehr, sehr harte Zeit gewesen. Und in dem Jahr hatte ich auch 2 Freunde verloren vom Fußball und einen sehr guten Freund auch noch. Und das hat mich dann irgendwann mal letztes Jahr im September auch zum Nachdenken gebracht, wo ich die sogenannte Reißleine gezogen habe. Wenn ich so weitermachen würde, kommen so an meine körperlichen Grenzen, wo man den Puls noch nicht mal messen kann und einen Blutdruck so hoch. Da bin ich froh, dass ich da Stopp gesagt habe, weil ich bin schon mal dem Tod von der Schippe gesprungen. 2011, da hatte ich eine beidseitige Lungenembolie und hatte weitere Trommen in den Waden und war auf der Intensivstation, wurde beatmet und gedacht, ich sehe meine Frau nie wieder. Mhm. Und das ist es nicht wert, wenn man sich so opfert für den Beruf. Und bei den Menschen, die man schon alle verloren hat, macht man sich dann auch irgendwann mal Gedanken und sagt, nee, das ist es nicht wert. Drum rate ich jeden, der meint, der ist an seine Grenzen zu kommen. Da ist es kein Unding, sich Hilfe zu, ob jung oder alt. Wenn man selbst merkt, es geht nicht weiter, ich bin nicht ich. Und da sollte man zu einem Hausarzt gehen und dann halt auch weitere Schritte gehen. Und das ist das Beste, was man machen kann.
Ich kann gar nicht viel dazu sagen, außer dass es einfach enorm ist, was du da durchleben musstest. Vielleicht kann Simone mir da gerade mal zur Seite springen, weil ich einfach auch merke, boah, das ist so viel. Also ich bin schon wirklich auf vieles gewöhnt durch meine Familie, aber da wüsste ich gar nicht, wie ich da meine Kraft dann auch wieder sammeln sollte oder wie ich da ab so einem Punkt, vor allen Dingen das Jahr 22, was für dich nochmal so reingehauen hat. Ja, Simone.
Also wir haben schon mal an dieser Stelle über das Thema Trauer gesprochen und ich glaube, der Trauer Raum zu geben, ist grundsätzlich wichtig. Und manche Menschen trauern sehr lange, weil das Haustier gestorben ist. Und das hat auch eine große Berechtigung. Aber in deinem Fall sind es sehr viele, sehr enge Menschen in sehr kurzer Zeit gewesen. Und da braucht es noch nicht mal den Stress im Job, den es unbenommen gibt, um zu sagen, hier muss jetzt mal eine Reißleine gezogen werden, weil das muss ein menschliches Herz, ein liebendes Herz auch erstmal verkraften. Also diese Trauer. Und natürlich könnte ich jetzt klug reden im Sinne von, naja, das ist das Leben und wir müssen den Tod akzeptieren, bla bla bla. Am Ende müssen wir das, es fragt uns keiner. Und trotzdem ist diese Trauer und der Trauer Raum zu geben so immens wichtig. Und wenn man dann so viel arbeitet und der Trauer auch keinen Raum geben kann, weil man halt viel arbeitet und gedanklich Freitag schon wieder mit Montag beschäftigt ist oder was immer dann schlussendlich zu der Reißleine geführt hat. Aus meiner Sicht wäre die Reißleine schon viel früher, auch ohne Jobstress, absolut berechtigt gewesen. Und ja, ich würde an der Stelle auch, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie gesagt, ich bin keine Therapeutin, aber Trauerrituale finde ich immer ganz wunderbar, um auch diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen und auch über lange Zeit noch mit der Trauer zu gehen. Und niemand, es gibt kein richtig oder falsch für die Dauer von Trauer und schon gar nicht, wenn es so viele Menschen sind. Und ich glaube, so bestimmte Schmerzerfahrungen, die gehören dann einfach irgendwann dazu und die verändern uns, die machen das Leben noch tiefer vielleicht oder das Empfinden noch tiefer, aber die verändern uns fundamental und diese Veränderung braucht aber Zeit. Und ja, es gibt also angesichts der wirklich großen Dinge in unserem Leben sind wir eher sprachlos, vielleicht auch hilflos, aber ich denke, dass das einer der Schlüssel ist, den Tod dieser vielen geliebten Menschen auf bestmögliche Art zu integrieren und auch zuzulassen, dass der Schmerz einfach erstmal da ist.
Ja, die Akzeptanz des Schmerzes.
Und das wahrscheinlich ist halt ein auch bleiben wird.
Aber Bodo, sag doch mal, also das ist so ein Riesenpaket, was du tragen musst. Was ist denn eigentlich der Punkt oder was hat dich eigentlich immer wieder jetzt aufstehen lassen in dieser ganzen Zeit?
Da gibt es nur einen Namen und das ist Alexandra, das ist meine Frau. Hätte ich, jetzt muss ich mal kurz schlucken, hätte ich diese Frau nicht, dann könnte ich sagen, dass ich hier nicht sitzen würde.
Mhm.
Diese Frau, die gibt mir so viel Kraft und die hat aus mir in den 20 Jahren, in denen wir jetzt zusammen sind, so einen guten Menschen aus mir gemacht. Ich war schon immer ein guter Mensch, aber ich hatte auch früher, bin ich andere Wege eingeschlagen, die nicht toll waren und ich bin froh, dass ich sie kennengelernt habe und da gibt es auch, wenn ich das sagen darf, ein bestimmtes Datum zu. Die habe ich an einem 5.5.2005 kennengelernt. Auf einem Kindergeburtstag, wo das Kind 5 Jahre alt wurde. Und ich bin ins Wohnzimmer eingetreten, habe auf die Uhr geschaut und da war es 17.05 Uhr gewesen, wo ich reinkomme. Weil ich wollte nicht zu spät kommen. Und das ist, war eine Uhrzeit und ein Datum. Das ist
vielleicht
ist es ein Zeichen gewesen.
Ja, Wahnsinn. Boah, Bodo, erstmal vielen, vielen Dank, dass du so offen mit uns gesprochen hast. Wie ist denn dein aktueller Stand? Wie geht es dir jetzt und was erwartest du jetzt so von der nächsten Zeit, von der Zukunft?
Mir geht's ja zurzeit gut und ich habe Pläne. Ich werde jetzt noch einmal eine ambulante Reha über die deutsche Rentenversicherung antreten, die auch schon genehmigt ist und nach dieser Reha werde ich mir mal was gönnen und zwar mit meiner Frau und mit meiner Tochter in den Urlaub fahren, dass wir wirklich mal abschalten,
ja,
einfach nur 10 Tage weg, nichts machen, nichts sehen, nichts hören, einfach nur an uns denken und uns was Gutes tun für die schweren Zeiten, die wir alle hatten.
Absolut richtig.
Und danach habe ich nochmal die Möglichkeit, und zwar bei Valeara die Tagesklinik zu besuchen, weil die hat mir gut getan. Und bevor ich mich auf meinen Wiedereinstieg, in meinen Beruf, darauf vorbereiten kann und ich werde auch wieder arbeiten gehen, aber nicht mehr das, was ich mal gemacht habe. Es gibt in meinem Beruf andere Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit, im sozialen Dienst zum Beispiel zu arbeiten, wo man wirklich Zeit für die Bewohner hat.
Ja.
Ohne Zeitdruck.
Das habe ich am Ende ja auch gemacht, das von der Pflege in die Betreuung, dass du einfach wirklich Zeit mit Menschen hast.
Und das ist mein Ziel und das werde ich auch machen.
Und was würdest du jemandem raten, der im Endeffekt jetzt gerade zum Beispiel auch genau an dem Punkt steht, wo du standest? Hast du noch irgendeinen, sag ich mal, einen schönen Abschlusssatz, den du gerne an die Leute rausgeben würdest?
Ja, wenn ihr merkt, es geht euch nicht gut, ihr seid nicht die, die ihr eigentlich seid, holt euch Hilfe. Ne? Und nehmt jedes Angebot, was ihr bekommen könnt, nehmt's an, greift jeden Strohhalm, kämpft und wie gesagt, nach Regen kommt immer Sonnenschein und ich bin auf einem guten Weg, wo ich schon die Sonne wieder aufgehen sehe.
Das sind schöne abschließende Worte. Simone, hast du noch irgendeinen Satz, irgendeinen Impuls für die Leute da draußen?
Nein, ich glaube, das kann man einfach auch mal so stehen lassen in seiner Wucht und qualitativen Würde.
Das finde ich auch. Deswegen werde ich auch gar nicht die große Zusammenfassung heute machen. Wir haben sehr viel und sehr ausführlich gesprochen. Du warst sehr, sehr offen, Bodo. Vielen Dank dafür. Was ich aber als Schluss nochmal sagen will. Bodo hat uns einfach heute gezeigt, dass es nie zu spät ist, ehrlich mit sich selbst zu sein. Und dass Stärke manchmal auch eben bedeutet, die Hand zu heben und zu sagen, ich brauche Hilfe. Du hattest diese Stärke. Ich hoffe, viele andere Menschen werden diese Stärke auch noch haben. Und ja, du bist das beste Beispiel auch dafür, dass egal wie sehr einem das Leben letztendlich das Leben um die Ohren haut, dass es doch immer weitergehen kann und wenn man die richtigen Leute im Umfeld hat, dann hat man schon ganz viel gewonnen, aber man kann es eben auch alleine aus eigener Kraft schaffen und an dieser Stelle einfach vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich habe auch zu danken.
Danke Lars, danke Bodo.
Wir hören uns wieder, Simone.
Wir hören uns.
Tschüss. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönz Feuerborn.